Ich habe heute eine thematische Predigt vorbereitet. Und zwar möchte ich gerne über Gottes Gnade sprechen. Darüber könnte man ungefähr 70 Predigten halten, aus denen wiederum 70 entstehen. Aber mal gucken, wo es uns hinführt. Es ist so diese Frage, was verbindet Gott mit dem Menschen? Und ich glaube, eine Hauptmotivation Gottes ist Liebe. Was übrigens ja auch der Grund ist, warum unser Gemeindeslogan "Wir lieben" ist. Weil wir einfach Gottes Liebe erfahren haben und sagen, hey, das möchten wir weitergeben. Wir lieben alles von A bis Z, weil Gott liebt. Weil Gottes Liebe, Gottes Jesu Liebe unser Vorbild ist. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben habe. Also Gottes Motivation war Liebe und nicht frustriert sein, nicht genervt sein, sondern es war Liebe, es war dieses Beziehungssuchen. Und wenn man sich fragt, wie sehr liebt Gott, wie gnädig ist Gott oder wo ist seine Grenze, wo hört er auf, jemanden zu lieben, dann glaube ich, kann ich echt nur sagen, dass ich glaube, dass Gottes Liebe grenzenlos und bedingungslos ist. Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als für seine Freunde sein Leben zu geben. Johannes 15, Vers 13, könnt ihr das nachlesen. Und genau das tut er dann und gibt sein Leben. Und er sagt auch zu den Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Und durch seinen Tod am Kreuz bietet er jedem diese Freundschaft an. Er sagt, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für seine Freunde zu geben. Wir können uns das für Familienmitglieder noch ein bisschen besser vorstellen. Als Eltern kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, sein Leben für sein Kind zu geben. Aber würde ich so weit gehen, mein Leben für meine Freunde zu geben? Was darf Beziehung mich kosten? Und Gott hat sich Beziehung alles kosten lassen. Jesus hat sich Beziehung alles kosten lassen. Und bietet dadurch seine Freundschaft an. Und ich glaube, so groß und bedingungslos ist Gottes Liebe. Und das Krasse für mich ist, dass er selbst Leute liebt, die die krassesten, abscheulichsten Verbrechen begangen haben. Und selbst denen bietet er Freundschaft an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Gerechtigkeitssinn tut sich sehr schwer damit, dieses Konzept von Liebe zu erfassen. Ich habe das letztens erzählt, ich hab's erlebt, dass mir Unrecht angetan wurde und ich echt Schwierigkeiten hatte, überhaupt zu vergeben. Geschweige denn zu sagen, oh, ich liebe die voll, die Person. Und Gott schafft es, Menschen zu lieben, die sich das Abscheulichste geleistet haben. Und unser Gerechtigkeitssinn sagt, what? Es ist übrigens gut, einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn zu haben, der nach dem Guten strebt. Aber wie ihr wisst, hat jede Medaille zwei Seiten. Und ich glaube, die Rückseite von Gerechtigkeitssinn ist Rache. Und die ist nicht so shiny, sondern dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, dieses jeder soll bekommen, was er verdient. Das wünschen wir uns ja manchmal auch ein bisschen. Ne? Wenn wir letztens, ey, wo rauskam in Hessen, haben die diesen Kinderpornoring hochgenommen. Da wird mir richtig schlecht als Mutter. Wo wurde mir davor schon, aber jetzt ist es noch krasser. Und die Kommentare darunter, die waren genauso heftig, was den Menschen gewünscht wird. Unser Gerechtigkeitssinn lässt Gnade nur schwer zu. Dieses jeder soll bekommen, was er verdient. Paulus sagt ganz überspitzt, eigentlich haben wir alle den Tod verdient. Man kann natürlich sagen, ja, Moment, ich habe nichts Schlimmes getan. Das Ding ist aber, wir sind nicht immer nur Opfer, sondern wir sind eigentlich immer auch Täter. Wir verletzen einander. Manchmal bewusst, aber ganz oft unbewusst. Und dennoch tun wir einander Dinge an. Jesus drückt das im Vaterunser ganz gut aus. Er sagt, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Er zeigt uns da beide Seiten. Wir sind einerseits Opfer, wir sind aber auch immer Täter in irgendeiner Form. Und Paulus sagt dazu überspitzt, hey, wir hätten alle den Tod verdient. Der Unterschied zwischen Gott und mir ist aber, dass ich mir manchmal mit diesem Konzept Gnade und dem Vergeben schwer tue, dass ich manchmal richtig lange Prozesse brauche, um dahin zu kommen und zu sagen, hey, jetzt wäre ich dann mal bereit zu vergeben. Während Gott sagt, ja Moment, ist schon längst vergeben. Jesus hing schon am Kreuz. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Bereitschaft, sich hinzugeben und Beziehung mit uns zu haben, kann meiner Meinung nach nicht übertrieben werden. Ich glaube, diese Gnade, die kann nicht übertrieben werden. Und ich glaube, das ist ein gutes Mantra. Gottes Gnade kann nicht übertrieben werden. Ich glaube, es ist ein gutes Mantra, das wir für uns auch festmachen dürfen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal bin ich so, dass ich denke, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie gar nicht so doll. Möchte ich damit zu Jesus kommen oder nicht? Aber Jesu Gnade kann nicht übertrieben werden. Hat den vollen Preis bezahlt. Nicht ein bisschen, nicht die Hälfte, sondern alles. Jetzt hatte ich in den letzten Wochen öfter mal Gespräche und Diskussionen, wo die Frage aufkam, ja, wenn Gott so super ist, wieso schickt er dann Menschen in die Hölle? Und ich glaube, das ist eine super Frage und es ist eine Frage, die berechtigt ist. Lass uns da mal drüber nachdenken. Und es gibt Christen, die lösen diese Frage für sich damit, dass sie sagen, Moment, tut Gott ja gar nicht. Niemand muss in die Hölle, weil Gott seinen Sohn für alle gegeben hat. Also quasi eine Pauschalerlösung für alle. Und das nennt sich übrigens Allversöhnungslehre. Das ist ein Ansatz, den ich nicht teile. Zum einen nicht, weil Jesus sagt, also Johannes 5, Vers 24, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Jetzt wisst ihr aber, dass ich jetzt nicht nur so schrifthörig bin. Zum anderen glaube ich, dass Gott unser freier Wille heilig ist. Und ich glaube, das muss man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, dass Gott unser freier Wille sehr heilig ist. Und dass er ihn respektiert, auch wenn es für ihn schmerzhafte Konsequenzen hat. Wir konzentrieren uns ja gerne auf so, oh Hölle. Aber für Gott ist es doch genauso schmerzhaft zu wissen, ich habe keine Beziehung zu dir. So wie es für mich als Mutter schmerzhaft wäre, wenn mein Kind sagt, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, unser freier Wille ist ihm heilig, denn sonst hätte er sich Marionetten erschaffen. Und unabhängig davon, ob man jetzt wörtlich an eine Schöpfung in 7 Tagen glaubt oder doch an evolutionäre Theorien, ich glaube, unser Ursprung liegt in Gott. Und ich glaube, Gott wollte im Menschen ein mündiges Gegenüber haben. Deshalb der freie Wille. Und der beinhaltet, dass ich mich gegen ihn entscheiden kann. Eine Allversöhnung wäre für Gott the easy way out. Also das wäre total easy peasy gewesen. Und dann sind wir halt die Retortenkinder und alle gleich. Aber es wäre auch ein Abnehmen von Freiheit. Und ich bin jemand, ich mag es überhaupt nicht, bevormundet zu werden. Es liegt mir nicht. Was bedeutet Bevormundung? Bevormundung bedeutet, dass du nicht als fähig angesehen wirst, Entscheidungen verantwortlich zu treffen. Deshalb übernimmt das jemand für dich und trifft für dich Entscheidungen, mit deren Konsequenzen du aber leben musst. Das macht einen Vormund. Und das ist keine Freiheit. Es ist manchmal leicht, wenn jemand anders für dich die Entscheidung trifft. Du kannst immer sagen, aber der. Es ist manchmal leichter. Aber das ist keine Freiheit. Und für uns ist ja eigentlich klar, dass wir zur Freiheit berufen sind, zu einem mündigen Leben, zu einem verantwortlichen Leben. Jemand schrieb aber dann letztens, ja, was soll das für eine freie Entscheidung sein? Was soll das für ein freier Wille sein, wenn da ein Gott ist, der sagt, ja, entweder du liebst mich oder du gehst zur Hölle. Und ich glaube, unsere moderne Gesellschaft versteht das Konzept von freiem Willen an diesem Punkt nicht ganz. Ich versuche das mit einem Beispiel mal ein bisschen herunterzubrechen. Ich weiß, Beispiele hinken manchmal, wenn wir über Gott reden, weil Gott nie ganz erfassbar ist. Aber sie helfen uns, irgendwie so ein bisschen da einzusteigen. Wenn ich mit Jörn in einer Beziehung bin, dann ist für mich ganz klar, dass es eine monogame Beziehung ist, in der wir einander Treue versprechen. Nun hat er die Wahl. Er hat die Wahl, diese Beziehung einzugehen, oder er hat die Wahl, diese Beziehung nicht einzugehen. Jede Entscheidung hat aber Konsequenzen. Und die sehen folgendermaßen aus. Wenn er sagt, ja, ich möchte mit dir in einer Beziehung sein, entscheidet er sich dazu, monogam und treu mit mir zu leben. Wenn er sagt, ne, ist mir zu viel, dann hat er auch eine Entscheidung getroffen, muss aber dafür auf mich verzichten. Auch in einer Beziehung hat er jederzeit die Freiheit, sich dagegen zu entscheiden. Ich binde ihn nicht. Aber seine Wahl wiederum hat Konsequenzen. Nämlich, dass ich sage, weißt du was? Meine Grenze, meine persönliche Integrität wird damit überschritten und ich kann so Beziehungen nicht leben. Und ich glaube, bei Gott ist es ähnlich. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl, entweder zu sagen, hey, ich lasse mich auf dich ein, Jesus, ich glaube dir, oder du hast es halt nicht. Und die Konsequenz, wir denken ja an Hölle primär daran, Feuer, See. Aber ich glaube, die Konsequenz ist eher, in einer Non-Beziehung zu leben, anstatt in seiner Herrlichkeit, in seinem Glanz, in seiner Freiheit, in der Fülle, die er hat. Und ich glaube, das ist viel schlimmer, als wir es uns letztendlich vorstellen können. Wir müssen, glaube ich, verstehen, dass Freiheit bedeutet, dass ich die Wahl habe, dass ich aber eben auch mit den Konsequenzen meiner Wahl leben muss. Das ist verantwortliches Leben. Und wir müssen es, glaube ich, auch ein bisschen lernen, auszuhalten, dass mein Ja zu einer Sache manchmal eben automatisch andere Sachen ausschließt. Und das ist auch okay. Wir streben mit unserer Gesellschaft immer mehr in so einen Hedonismus hinein, dass sich das auch in einem Symptom der Unverbindlichkeit zeigt. Und ich glaube, manchmal verwechseln wir Freiheit mit Unverbindlichkeit. Wir verwechseln Freiheit damit, uns alles erlauben zu können. Kannst du, ist aber manchmal kacke. Weil es bedeutet, dass deine Freiheit manchmal andere verletzen kann. Und dann ist die Frage, bist du bereit, deine Freiheit an dem Punkt anders zu definieren? Ich glaube, letztendlich zeigt es sich auch darin, dass halt immer mehr Menschen echt Bindungsstörungen haben, Bindungsstörungen entwickeln. Und das ist echt schmerzhaft mit anzusehen. Ihr ahnt nicht, mit wie vielen Leuten ich mich treffe, die eigentlich nur mit mir in pastoraler Funktion darüber reden möchten, wie sie ihre Beziehungen gestalten können. Und manche davon sind nicht mal Christen. Wissen aber nicht, wie kann Beziehung aussehen, wie kann Verantwortliche, wie kann ich das gestalten? Das ist für mich schmerzhaft mitzuerleben, wie viele Leute meiner Generation oder auch Jüngere echt Bindungsstörungen haben. Und ich glaube, darauf kann man das dann auch runterbrechen. Ich glaube, Gott sehnt sich nach Beziehung mit uns. Das war so mit der Ursprung, warum der Mensch geschaffen wurde und warum Gott den Menschen mit einem freien Willen ausgestattet hat. Er sehnt sich nach einer Beziehung mit uns, eine Beziehung, die durch Jesus ermöglicht und durch den Heiligen Geist gelebt wird. Und er möchte, dass diese Beziehung aus freien Stücken eingegangen wird. Genauso wie ich mir wünsche, dass Jörn mich aus freien Stücken geheiratet hat und aus freien Stücken bei mir bleibt. Das wünschen wir uns doch alle, ein Gegenüber zu finden, das einen bedingungslos liebt. Das weiß, hey, für dich bin ich so kostbar. Das ist doch unsere tiefe Sehnsucht, jemandem zu begegnen, der sagt, weißt du was, du bist für mich so kostbar, dass ich mein Leben für dich hinlege. Und das hat Jesus getan. Er sagt, hey, du bist für mich so kostbar, dass ich mein Leben für dich hinlege. Und so wie ich mich entscheide, eine verbindliche Beziehung mit Jörn einzugehen und damit Beziehungen mit anderen Personen ausschließe, so ist es, glaube ich, auch mit dieser Entscheidung für oder gegen Jesus. Das heißt für mich, ich kann entscheiden, ich habe die Wahl, möchte ich oder möchte ich nicht. Wir sind eigenverantwortlich. Und das, finde ich, ist eine schöne, spannende Sache. Ich finde es gut, eigenverantwortlich zu sein. Ich finde es gut, diese Freiheit zu haben. Und ich finde es gut, dass Gott mir da nichts vorschreibt, sondern dass ich da hineinsteigen kann und sagen kann, hey, ich bin aus freien Stücken bei dir, Jesus. Und möchte diese Beziehung mit dir leben. Ich möchte diese Beziehung mit dir füllen und sie entfalten lassen. Und dann beginnt es eben auch, einen mitzuformen. Am Anfang, als ich Jörn geheiratet habe, da war ich noch eine ganz andere. Ich war auch vor 5 Jahren noch eine ganz andere. Und ich war letztes Jahr auch noch eine ganz andere. Die Beziehung, die wir miteinander haben, die prägt mich. Und ich entwickle mich. Die Beziehung, die ich zu meinem Kind habe, prägt mich und ich entwickle mich. Und genauso ist es mit der Beziehung zu Jesus. Die Beziehung, die ich zu Jesus habe, die prägt mich und ich entwickle mich. Und ich erlebe in ihm eine Freiheit und ein Selbstbewusstsein und eine Entspanntheit mit dem Leben, die ich woanders nicht finde, die ich nur in meiner Beziehung zu Jesus finde. Diese Sehnsucht, die auch Jörn nicht stillen kann. Diese Sehnsucht, die auch ein Kind nicht stillen kann oder die Materielles nicht stillen kann. Und ich bin so ein Mensch, mein Herz ist voller Sehnsucht. Ich erlebe aber, dass Jesus sie stillen kann. Und wir werden mit diesen Fragen ja auch immer wieder konfrontiert, auch gerade jetzt, wo wir immer mehr rausgehen und Bock drauf haben, Menschen anzuquatschen oder so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Dass wir diese Fragen, die Menschen haben, die sind völlig gut. Und es ist gut, wenn wir uns Gedanken darüber machen. Amen.
Amen. Amen.